Ja.
Dann sprechen wir jetzt über die Übung, ja, die RAM-Disk-Übung. Also ich hatte so aus den Gesprächen, die hier gestern gelaufen sind, mitbekommen, dass viele von Ihnen irgendwie sich diese Struct-Stat-Struktur einfach genommen haben und versucht haben, damit auszukommen und nur dieses Ding zu verwenden. Das ist insofern nicht wirklich hilfreich, als ich ja auch in die Aufgabe extra reingeschrieben habe, basteln Sie sich eine Datenstruktur inode, ja, die halt einer Datei in Ihrer RAM-Disk entspricht. Und das, was Sie aus einem struct-stat rauskriegen, hat zwar sehr viel mit einem inode zu tun, das ist ja auch genau das Ding, was Sie brauchen, um auf die Datei im normalen Dateisystem zuzugreifen und halt zu gucken, was hat das für Zugriffsrechte und so weiter. Aber das ist halt nicht eins zu eins dasselbe Ding. Ja? Weil zum Beispiel in so einer Struct-Stat-Struktur ist kein Platz dafür zu sagen, wo finde ich eigentlich nachher die Datei, ja? Wo ist die im RAM. Also deswegen gibt es in Dateisystemen immer diesen Inode. Und bei einem Dateisystem, was jetzt auf der Festplatte irgendwie ist, da steht halt im Inode immer auch drin, in welchen Datenblöcken, ja, liegen die einzelnen Sachen. Also stehen so Blocknummern und darüber können Sie halt die einzelnen Blöcke lokalisieren auf der Partition. Und übertragen auf die RAM-Disk ist das natürlich etwas einfacher. Sie müssen sich nicht Blocknummern oder sowas merken, weil Sie ja am Stück die Datei speichern in so einem extra dafür allokierten Speicherbereich, aber Sie müssen eben den Pointer auf den Anfang von diesem Speicherbereich in den Inode reinschreiben. Und wenn Sie da hingegangen sind und einfach dieses struct-stat genommen haben, dann wird das nur funktionieren, indem Sie irgendein Feld ja, zweckentfremden, ja, und sagen, okay, hier gibt es irgendein obskures Feld, keine Ahnung, was das macht, ich schreibe da mal die Adresse rein. Aber das war eigentlich nicht die Idee. Die Idee war, dass man hingeht und sagt, ich mache mir eine Datenstruktur-Inode und bei mir sieht die zum Beispiel so aus, dass da halt die wesentlichen Daten drinstehen, also die Zugriffsrechte, Mode, ja. Dann die Anzahl der Hardlinks. Das ist etwas, was Sie zwar beim struct-stat auch haben. Ja, okay, man kann das dann verwenden. Ja, Sie müssen dann nur, also wenn Sie dieses N-Link-Feld praktisch aus dieser Stat-Struktur genommen haben, dann mussten Sie aufpassen, dass Sie beim Rüberkopieren nicht einfach den Wert übernehmen, ja, der da schon drin steht. Also wenn Sie die Datei aus dem Linux-Dateisystem holen, da steht ja auch in Stat schon irgendwas drin, nämlich wie viele Links auf die Datei es gibt dort im richtigen Dateisystem. Und das ist nicht der Wert, der in Ihr RAM-System zu übernehmen ist, weil da geht es darum, wie viele Namen hat das Ding bei mir in der RAM-Disk. Aber das werden Sie dann spätestens bei der Implementierung von RAM-Disk LN gemerkt haben. Ja, dann User-ID, Gruppen-ID, Größe, A-Time, C-Time, M-Time, die drei Timestamps. Und an der Stelle ist dann auch schon Schluss mit den Attributen, die Sie aus der Stat-Struktur übernehmen, also rüber kopieren können. Und dann hier jetzt eben Void Stern Address. Ja, also einfach der Pointer auf den Anfangsbereich im Speicher, wo Sie das Ding abgelegt haben. Passend zu dieser Inode-Struktur habe ich dann hier eine Inode-Tabelle definiert, ja, mit Anzahl Inodes. Inodes habe ich als Konstante irgendwo auf 50 oder sowas gesetzt, ja, was auch immer auch in der Aufgabenstellung drin stand. Dann gibt es eine Datenstruktur Directory Entry. Ja, da hatte ich mitbekommen, dass einige von Ihnen versucht hatten, direkt in diese Inode-Struktur einen Dateinamen reinzuschreiben. Das ist natürlich nicht wirklich hilfreich, weil es keinen generischen Dateinamen gibt. Ja, die meisten Dateien haben halt genau einen Dateinamen und dann würde das erstmal funktionieren. Aber sobald Sie anfangen, Hardlinks zu erzeugen, kriegen Sie halt weitere Dateinamen für die gleiche Datei. Und da können Sie nicht sowas machen wie sagen, ja, ich habe hier einen Primärnamen, den tue ich immer in den Inode rein und dann habe ich dazu halt noch irgendwie weitere Aliase irgendwo. Weil das Schwierigkeiten verursachen würde, wenn Sie dann diesen Primärnamen löschen. Ja, also wenn der Name fest im Inode drin ist, dann wäre die natürliche Reaktion zu sagen, wenn ich den Primärnamen lösche, dann muss das ganze Ding weggehen, ja, inklusive aller Aliasnamen. Oder Sie müssen umständlich eine Hin- und Her-Verschlüsselung Schieberei machen. Also die Idee war hier, das halt so umzusetzen, wie das auch in Unix-Dateisystemen funktioniert. Da hatten wir kurz drüber gesprochen, über diese Datenstrukturen, Inode, Verzeichnis und so weiter. Das heißt, hier sollte ein Verzeichnis angelegt werden, was eben aus einer Liste von Dateinamen und Inode-Nummern besteht. Ja? Und diese Inode-Nummern, die sind dann natürlich einfach als Index zu verwenden, um hier in diese Inode-Tabelle reinzugucken. Das war da die Idee dahinter. Und dann können Sie ganz einfach, also das ist ja ein primitives Dateisystem, was keine Unterverzeichnisse hat. Ja? Es gibt nur praktisch das Root-Verzeichnis von dieser RAM-Disk. Und damit gibt es auch nur dieses eine einzige Verzeichnis. Und da haben Sie dann halt, wenn Sie einen Hardlink machen, einfach noch einen neuen Eintrag mit einem anderen Namen, wo die gleiche Inode-Nummer drinsteht. Ja. Okay, das ist hier das Verzeichnis selber, also als Array mit der Anzahl DIR-Entries. Das ist auch irgendwo oben definiert, das ist, glaube ich, auch 50. Ja, das sind die Datenstrukturen und dann ging es darum, diese verschiedenen Funktionen zu implementieren. Das RDInit, das hängt jetzt halt davon ab, was Sie bei sich selber für Datenstrukturen festgelegt haben, was dann in RDInit passiert und wie Sie die Sachen interpretieren. Ja, wenn Sie irgendwo bestimmte Felder zum Beispiel haben für benutzt, unbenutzt, je nachdem, ob Sie sagen, wenn da eine 0 drin steht, ist das Ding frei, wenn da eine minus 1 drin steht, ist das Ding frei oder so, dann sind eventuell unterschiedliche Dinge zu tun. Ich habe jetzt hier Inode-Tabelle und Verzeichnis jeweils mit minus 1 Bytes initialisiert, um die ganzen Einträge als undefiniert ja, oder unbenutzt kenntlich zu machen und setze RAM-Disk-Init auf 1, was einfach sagt, die ist jetzt initialisiert, damit man das abfragen kann. Ja, da, wo die Variable irgendwo global deklariert wurde, habe ich sie auf 0 gesetzt und daran kann man halt dann sehen, okay, die Init-Funktion wurde aufgerufen. Dann habe ich hier so Helfer-Funktionen mir gebastelt, getFreeInode und getFreeDirectoryEntry. Die gehen einfach durch die jeweiligen Tabellen durch und suchen einen Eintrag, wo erkennbar ist, dass der nicht benutzt ist. Also zum Beispiel bei der Inode-Tabelle, dass der Adresseintrag minus 1 ist, ja, oder bei beim Verzeichnis, dass die Inode-Nummer minus 1 ist. Ja, minus 1 ist eine ungültige Inode-Nummer und ist auch eine ungültige Adresse. Und ja, wenn das der Fall ist, dann wird einfach hier der Wert zurückgegeben. Das heißt, in den Funktionen, wo halt ein neuer Inode oder ein neuer Verzeichniseintrag erzeugt wird, muss man nicht diese Schleife dann nochmal von Hand hinschreiben, sondern ruft also diese getFree-irgendwas-Funktion auf. Die erste interessante Geschichte ist jetzt die Funktion rdget. Ja, die kopiert halt aus dem normalen Dateisystem etwas in die RAM-Disk. Das heißt, das erste Argument kann ein Pfad sein. Da können Sie auch irgendwie einen relativen oder absoluten Pfad mit Unterordnern und so weiter angeben, weil das sich ja aufs Dateisystem, auf das Richtige bezieht. Und das Ziel ist einfach nur ein Dateiname, da dürfen keine Slashes oder sowas drin vorkommen, weil wir hier keine Unterordner in der RAM-Disk haben. Und da wird am Anfang geprüft, ob das System initialisiert ist. Checkinit ist einfach so eine, ich glaube, das ist ein Makro, was einfach guckt, ist, wo habe ich das? Checkinit. Ja, es ist ein Makro und das guckt einfach, ob die RAM-Disk initialisiert ist und sagt, ansonsten mache ich nicht. Ja. Wo sagen wir? Okay, also wenn das alles okay ist, dann wird die Datei, die angegeben ist, geöffnet, klar. Wird geprüft, ob das auch funktioniert. Dann kommt hier so ein struct stat Eintrag und mit fstat guck ich für die geöffnete Datei nach und lese halt die Attribute der Datei ein. Dann kann ich mir an der Stelle schon mal die Größe der Datei merken. Die steht ja in diesem st-size-Feld drin. Damit das Ganze jetzt irgendwie funktionieren kann, brauche ich einen Inode und einen Verzeichniseintrag. Diese Prüfungen sind halt, also ob das auch funktioniert hat, sind halt erforderlich, weil sie ja die Beschränkung haben, jetzt irgendwie 50 oder was maximal Einträge zu haben und Ihr Dateisystem sollte natürlich, wenn Sie dann versuchen, eine 51. Datei da rein zu kopieren oder einen 51. Dateinamen für eine vorhandene Datei zu vergeben, sollte es natürlich sagen, sorry, ist kein Platz ja, und nicht einfach irgendwas überschreiben oder sowas. Ja? Das könnte man in dem Fall, die ganze Speicherverwaltung ist ja eh dynamisch, also zumindest für die Dateien. Ja? Und das Array könnte man natürlich vergrößern. So wie es jetzt definiert ist, ist es ein bisschen schwierig, weil es als struct irgendwas und dann in Klammern 50 definiert war. Wenn Sie das am Anfang auch mit alloc, mit malloc geholt hätten, dann könnten Sie das theoretisch auch größer machen. Also.
Ich habe das nämlich so gemacht, weil ich dachte, man soll einfach mal 50 Platz nehmen und wenn es dann voll ist, halt noch mehr zu
nehmen. Achso. Das ist bei mir dann etwas umfangreicher. Ja, also das ist natürlich schöner, wenn das flexibel gehandhabt wird, aber das war nicht nötig. Also die Aufgabenstellung war extra einfach, dass Sie halt sagen, ja, ich mache meine beiden Arrays und dann ist gut. Okay, also mit getFreeInode wird eine neue Inode-Nummer geholt und mit getFreeDirEntry ein neuer Verzeichniseintrag. Dann wird der Inode mit Inhalt gefüllt. Da kommen zum Großteil einfach die Sachen raus, die in dieser Stub-Struktur stecken. Also das sieht man hier, wo diese A-Time, M-Time, User-ID und so weiter Sachen kopiert werden. N-Link wird auf 1 gesetzt, weil wir bei diesem rdget-Befehl davon ausgehen, dass die Datei komplett neu angelegt wird. Ja. Also Sie sehen, dass hier jetzt auch nicht alle möglichen Fehlerfälle oder sowas abgefragt sind. Die Funktion kommt zum Beispiel nicht damit klar, wenn Sie vorher ein rdget schon gemacht haben und das Ding schon da ist. Ja. Genau, die Inode-Nummer. Moment, das ist der Inode und wir tragen die Adresse ein und das können wir direkt in einem Rutsch machen, wenn wir mit malloc halt diesen Teil anfordern, ja, und schreiben dann auch nochmal in den Inode rein, wie groß das Ganze ist. Und das Kopieren der eigentlichen Daten ist jetzt ganz einfach, da braucht man keinen memcopy oder irgendwas, sondern man kann einfach mit read in einem Rutsch die Datei lesen. Ja, also File-Descriptor als Buffer praktisch den neu reservierten Speicherbereich, der auch schon eingetragen ist im Inode und eben die Gesamtgröße der Datei. Ja, das zieht Ihnen in einem Rutsch den ganzen Dateiinhalt in diese RAM-Datei, die Sie angelegt haben. Dann die Datei noch zumachen. Jetzt haben wir einen funktionierenden Inode, der ist schon in Ordnung. Was noch fehlt, ist der Verzeichniseintrag. Deswegen nehmen wir uns den hier und tragen da die Inode-Nummer und den Dateinamen ein. Ja, das muss in dem Fall mit einem Stir-Copy passieren. Wenn Sie da sowas schreiben würden wie dir filename gleich Dateiname, würde das zwar wahrscheinlich zunächst mal funktionieren, aber dieses Argument Dateiname, das kam ja aus dem Funktionsaufruf. Wo ist es? Das war ein Argument von rdget. Ja? Das heißt, Dateiname ist irgendwas, was irgendwo auf dem Stack oder sowas liegt. Und diese Informationen, die gehen später wahrscheinlich verloren. Also deswegen bei Strings muss man immer aufpassen. Manchmal ist es möglich, bei einem String einfach einen Pointer auf irgendwas zu setzen. Das ist die Art und Weise, wie StirTalk zum Beispiel funktioniert. Ja, diese String-Token-Funktion, die einen String in Teilstrings zerlegt, da wird nirgendwo neuer Speicher reserviert, sondern weil dieser String praktisch kaputt gemacht wird und immer die Trennzeichen durch so Nullterminierungen ersetzt werden in String-Token. Deswegen funktioniert das. Da muss man sich immer nur die Anfangsadressen merken. Das heißt, es geht über Pointer. Und wenn Sie hier sowas machen, dann müssen Sie halt mit Stir-Copy das Ganze kopieren. Und deswegen musste auch in der Definition von dem Verzeichniseintrag musste auch FileName als Array mit einer festen Länge angegeben werden. Ja? Wenn Sie an der Stelle geschrieben haben, char Stern FileName, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, ja? Weil der Speicher praktisch nirgendwo reserviert ist dafür. Also es gibt den dann nicht. Wenn ich es in dieser Form mache, dann ist klar, jeder solche Verzeichniseintrag hat Platz für einen 50 Zeichen langen Dateinamen. Und wenn Sie da nur einen Pointer eintragen, dann müssten Sie sich selber darum kümmern, dass es irgendwo Platz gibt, um den Namen irgendwo reinzuschreiben. Im Zugriff nachher wäre es natürlich genau dasselbe, wenn Sie so ein Verzeichnis haben und dann darauf zugreifen, ob das Ding ein Pointer ist oder ob das ein Array ist, ist vom Handling her genau dasselbe. Aber die Frage ist eben, wo und wann wird der Speicher dafür reserviert. Und in diesem Fall ist es halt statisch einfach alles schon da. Genau, also Verzeichniseintrag füllen, ja, und mehr war dann nicht zu tun. Ja. Das ist praktisch das RDGET. Damit haben Sie dann am Ende auch den Verzeichniseintrag und damit ist es komplett. Das nächste war dann eine LS-Ausgabe zu machen. Da muss man einfach nur eine Schleife über alle Verzeichniseinträge machen und dann für jeden Verzeichniseintrag gucken, ja, ist das ein gültiger Eintrag? Wenn ja, nehme ich mir die Inode-Nummer, gucke anhand der Inode-Nummer in den entsprechenden Inode rein und da finde ich alles, was ich brauche. Und damit ich das irgendwie ordentlich formatieren kann, zum Beispiel diese rechte Dinger, ja, diese RWXe, dafür kann ich diese Write-String oder was auch immer Sie sich programmiert haben in dem LS-Programm verwenden. Ja, das musste man also nicht nochmal neu basteln. Deswegen erzähle ich jetzt nichts dazu, wie diese Aufbereitung funktioniert. Das ist die Funktion, die wir in der letzten oder vorletzten Übung schon gesehen haben. Also die macht einfach das, was sie soll. Und das LS ist jetzt nur dieser Block hier. Ja, wir gehen, wie gesagt, durch alle Verzeichniseinträge durch, prüfen, ob das überhaupt einer ist. Das kann bei Ihnen anders aussehen, je nachdem, wie Sie so ein Ding als gültig, ungültig gekennzeichnet haben. Gucken in das in den Inode rein und geben dann die Informationen aus dem Inode irgendwie in einer vernünftigen Form aus, dass das so ein bisschen wie eine LS-Ausgabe aussieht. Ja? Also das ist an der Stelle schon alles. Das nächste war dann RDPUT, ja, was also das Ganze rückgängig macht. RDPUT. Und das ist im Grunde einfacher als das RDGET, ja, weil Sie im lokalen, also in diesem RAM-Dateisystem keine Sachen irgendwie allokieren müssen, ja, oder vorbereiten müssen, sondern einfach nur gucken, ob das Ding da ist. Ich habe mir hier eine Hilfsfunktion RDLOOKUP geschrieben, die nach einem Dateinamen sucht. Die steht hier oben drüber. Was macht die? Die geht durch alle Verzeichniseinträge durch. Wenn es ein gültiger ist, dann vergleicht sie den Filename, der in dem Verzeichniseintrag steht, mit dem Suchbegriff. Und wenn das ein Treffer ist, wird der Index zurückgegeben, ansonsten wird minus 1 zurückgegeben. Ja, dadurch kann ich hier bei rdput einfach rdlookup aufrufen und gegebenenfalls eine Fehlermeldung ausgeben, wenn die Datei gar nicht da ist in der RAM-Disk. Und jetzt muss ich die Inode-Inhalte mir anschauen, weil ich soll ja auch wieder darauf achten, die richtigen Zugriffsrechte zu erzeugen. Ja, und da stand in der Aufgabenstellung auch der Hinweis, das kann natürlich sein, dass das nicht funktioniert. Ja, wenn Sie jetzt in der RAM-Disk es irgendwie geschafft haben, dann eine Datei reinzukriegen, die irgendeinem obskuren Benutzer und einer Gruppe gehört und Zugriffsrechte maximaler Form hat und Sie führen die Kopieraktion zurück aufs Dateisystem als normaler Benutzer aus, dann haben Sie halt nicht die Möglichkeit, eine beliebige User-ID oder sowas einzustellen. Ja, normal sollte dieses Problem nicht auftreten, weil die RAM-Disk ja am Anfang leer ist und Sie da auch nur Zeug reinkopieren können, was Sie sehen. Aber Sie könnten zum Beispiel irgendwelche Dateien, die dem Administrator gehören, ja, die könnten Sie in die RAM-Disk kopieren. Da würde in diesem ersten Schritt das funktionieren, dass dann in der RAM-Disk steht, ja, die gehört Root. Und wenn Sie das nachher wieder rauskopieren wollen, irgendwohin, fehlen Ihnen halt die Schreibrechte, dann kann die User-ID-Root nicht vergeben werden. Ja. Gut, was passiert hier? Es wird also der Mode als erstes aus dem Inode ausgelesen und dann wird hier Create aufgerufen mit diesem Modus. Ja. Und das ist eben die Stelle, die fehlschlagen kann, ja, wenn Sie sagen, irgendwelche Rechte oder sowas, ich kann die vielleicht gar nicht einstellen. Was jetzt hier in der Lösung nicht drin ist, ist der Versuch, die User-ID und Gruppen-ID zu setzen. Ja, das habe ich hier nicht eingebaut, weil das würde prinzipiell nur gehen, wenn Sie das Ding als Root laufen lassen. Und ja, wenn die Datei einmal geöffnet ist, dann passiert gar nichts mehr, dann schreiben Sie einfach nur von der Adresse an, die steht ja im Inode drin, so lang, wie halt die Größe der Datei ist, machen die Datei zu und sind fertig. Also insofern, das Schreiben ist die einfachere Variante. Dann gibt es das Löschen, RDRM. Dafür habe ich hier oben erstmal eine Hilfsfunktion FreeInode, die schmeißt einen iNode einfach wieder raus komplett und sagt praktisch, der ist nicht mehr in Benutzung. Ja, das ist nur in meinen Datenstrukturen, so bei Ihnen würde das dann anders aussehen. Und das eigentliche RM funktioniert so, man guckt halt nach, gibt es die Datei überhaupt über diese RD-Lookup-Funktion. Und wenn es die gibt, dann müssen wir auch wieder den iNode dazu raussuchen. Und jetzt passieren halt mehrere Sachen. Die erste Geschichte ist, dass der Verzeichniseintrag wieder entfernt wird. Also in dem Fall setze ich hier mit Memset einfach diesen ganzen Verzeichnisblock auf minus 1. Ja, dadurch ist der wieder als frei gekennzeichnet und beim nächsten Anlegen einer Datei in der RAM-Disk wird dieser Eintrag wieder verwendet werden. Und jetzt muss ich halt den Link-Count noch anpassen und setze in dem iNode den einfach 1 runter. Ja, also einfach dekrementieren. Und dann ist noch die Besonderheit, dass ich prüfen muss, ob der Link-Count jetzt 0 erreicht hat. Der Normalfall ist ja, ich habe eine Datei erzeugt, die ist mit genau einem Namen verfügbar. Wenn ich die lösche, dann nehme ich diesen genau einen Namen wieder weg. Es bleiben keine Namen über und damit kann ich auch den iNode weghauen und auch den Speicherbereich freigeben. Und in dem Fall hier, wenn das eben der Fall ist, dann mache ich hier free iNode. Und jetzt sehe ich gerade in der Lösung, da gehört eigentlich noch irgendwo ein free. Ja, das fehlt hier. Bevor ich, also hier in Free iNode, bevor ich das mache, müsste ich Folgendes machen. Das ergänze ich hier mal schnell. Speicher freigeben. Ja. Und zwar ist das Free und dann iNode Table iNode. Wie hieß das Ding? MemAddress habe ich das, glaube ich, genannt. Ne? No Address? Danke. Ja. Also ansonsten habe ich einen Memory Leak, ja, dass einfach der Speicher nie freigegeben wird. Das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass ich das hier vergessen habe. Also das muss noch gemacht werden, weil das ist das, was auch im richtigen Dateisystem passiert. Beim normalen Dateisystem auf Platte, da haben Sie im iNode halt die ganzen Blocknummern drinstehen, die benutzt werden. Und wenn Sie jetzt den letzten Dateinamen für eine Datei entfernen und damit den iNode löschen, müssen Sie natürlich vorher noch irgendwo vermerken, die ganzen Datenblöcke sind jetzt wieder frei. Ja, ansonsten würden die als belegt markiert bleiben und man könnte halt nichts damit machen. Ja. Und so müssen die regulär freigegeben werden und dann kann auch beim nächsten Erzeugen von neuen Dateien oder so, können diese Datenblöcke wieder verwendet werden. Und hier ist es praktisch die Entsprechung, dass wir einfach diesen Speicherbereich wieder zurückgeben. Okay. Genau. Ja, und dann ist, glaube ich, nur noch die, die RD-Link-Operation. Ja, Links sollen Hardlink erzeugen. Das heißt, für einen schon vorhandenen Eintrag in der RAM-Disk sollen weiterer dazukommen und auf dasselbe zeigen. Und da brauchen wir jetzt keinen neuen iNode, weil wir den iNode halt weiterverwenden können, aber wir brauchen einen neuen Verzeichniseintrag. Also wir gucken erstmal mit RD-Lookup, gibt es überhaupt diesen Dateieintrag? Ja, wenn ja, ist alles gut. Dann suchen wir einen freien Verzeichniseintrag. Und wenn wir einen gekriegt haben, dann holen wir uns den iNode zu dem schon vorhandenen Eintrag, setzen in dem neuen Verzeichniseintrag auch diese iNode-Nummer rein und kopieren da den neuen Dateinamen noch dazu. Ja, dann haben wir schon einen zweiten Namen. Und jetzt ist es umgekehrt zum Löschen. Jetzt muss halt der Link-Count erhöht werden, damit der iNode weiß, das Ding hat jetzt zwei Namen oder drei oder vier. Ja, das machen wir hier an der Stelle und sind dann auch schon fertig. Ja gut, dann gibt es hier RD-Move. Ja, das sucht halt den Eintrag und ändert den String, der da als Name drin steht. Und Change Mode sucht sich einfach den Eintrag raus und trägt den Modus entsprechend da ein. Ja, also da passiert jetzt auch nichts Unerwartetes. Das konnte man jetzt noch irgendwie schön gestalten, indem man versucht, die angegebenen Rechte als also sowas wie A plus RW zuzulassen und das irgendwie zu konvertieren. Also da kann man beliebig viel Aufwand treiben. Ich weiß nicht, ob ich das da reingeschrieben hatte, wie das aussehen soll. Ja, genau, also hier stand, dass die in Oktalnotation angegeben sind und da mussten sie halt irgendwie diesen String, der eine Oktalzahl enthält, noch konvertieren. Ja, ja und also das habe ich hier über die StirToL-Funktion gemacht. Stand das auch in der Aufgabenstellung, dass sie das machen können? Oder haben sie sich das raussuchen müssen? Ich sehe es jetzt nicht. Vielleicht stand es bei den Hinweisen. Ja. Also ansonsten hätten sie halt von Hand das Ding parsen müssen und dann mit den ASCII-Werten der Zeichen arbeiten müssen. So arbeiten ja auch die Bibliotheksfunktionen letzten Endes, die die Umwandlung machen. Ja, und das war's. Ja, mehr gab's da nicht. Gibt's da noch Fragen zu?
Ja. Weil es jetzt schon relativ viele Funktionen in einer Datei, wie teilt man das dann auch auf mehrere .10-Dateien dann auch für die Verantwortlichkeit und wie tut ihr die in einem Main-File oder wie?
Ja, also man kann das machen. Die Frage kam gestern auch schon mal von jemand anders. Sie können prinzipiell mehrere C-Dateien erstellen. Die einzelnen C-Dateien von einer Hauptdatei zu inkluden, das macht man eigentlich nicht. Das ist ungewöhnlich. Also wenn Sie den Code aufteilen wollen auf mehrere C-Dateien, dann ist die normale Vorgehensweise, dass Sie jede einzelne C-Datei separat mit dem Compiler übersetzen. Ja, da wird dann eine .o-Datei draus, ein Object-File. Und diese ganzen Object-Files werden nachher von einem Linker zu einem Binary zusammengebunden. Und das funktioniert nur, wenn praktisch schon beim Kompilieren die einzelnen Dateien wissen, was für Funktionen in den anderen implementiert sind. Ja. Weil sie werden ja zum Beispiel aus, irgendwo haben sie ein Ding, da ist ihre Main-Funktion drin und daraus rufen sie alles Mögliche auf. Und diese diversen Funktionen stehen halt nicht in derselben Quelltextdatei. Wenn Sie die dann kompilieren, dann sagt der Compiler, ich weiß nicht, was das sein soll, was ich da aufrufen soll, das geht nicht. Das heißt, Sie müssen die Prototypen angeben der Funktionen und das macht man typischerweise über Header-Dateien. Ja, das heißt, zu jeder C-Datei machen Sie auch eine Header-Datei, wo drin steht, welche Funktionen in der C-Datei implementiert werden. Dann binden Sie in jeder C-Datei alle Header-Dateien ein und dann klappt schon mal das Kompilieren, dass das alles bekannt ist. Da müssen noch so ein paar Bedingungen gelten, die einzelnen Objektdateien müssen dann zusammenpassen. Das passiert aber normalerweise automatisch korrekt, wenn man da keine Fehler macht. Und es muss irgendwo eine Main-Funktion geben, sonst ist es kein C-Programm, also kein lauffähiges C-Programm. Aber ich finde, dass die Sachen jetzt hier noch nicht ausreichend groß sind, um das zu rechtfertigen, diesen Aufwand, weil das also der Bildprozess wird dadurch wesentlich komplizierter. Ja? Und es führt neue Quellen für Fehler ein. Also vielleicht frage ich da mal einfach, wer wäre daran interessiert zu wissen, wie man ordentlich so eine Aufteilung in mehrere Quellcode-Dateien macht? Okay, das sind viele. Das schreibe ich mir auf, weil dann bereite ich Ihnen noch einen Foliensatz vor, wo ich darüber mal spreche. Ich mache dann keine Aufgabe dazu, sondern erzähle einfach das ein bisschen und zeig's mal an einem praktischen Beispiel. Da ist nämlich ein bisschen Magie dabei. Man bastelt sich dann in der Unix-Welt so ein Makefile. Ein Makefile ist praktisch eine Regelbeschreibungsdatei, wo drin steht, wie werden aus was für Quellcode-Dateien, was für Objektdateien erzeugt und wie wird das alles am Ende zusammengefasst. Und da kann man so Automatismen einbauen, dass zum Beispiel Folgendes möglich ist. Sie haben dann vielleicht 20 C-Dateien, ja, und das Prozedere wäre so, dass eigentlich jedes Mal jede C-Datei erst in so eine O-Datei, in so eine Objektdatei übersetzt wird und dann am Ende wird es gebunden. Und das wäre natürlich Quatsch, wenn das jetzt alles Riesendateien sind und Sie haben nur in einer eine Änderung gemacht. Und mit dem Make-File kann man das hinkriegen, dass Sie einfach, Sie sagen Make und dann stellt er fest, es hat sich eine von den C-Dateien geändert. Das heißt, die zugehörige Objektdatei, die ist veraltet. Die muss ich neu bauen. Dann macht er einen Compiler-Aufruf, um diese eine Objektdatei neu zu bauen. Und dann stellt er im nächsten Schritt fest, eine von den Objektdateien hat sich geändert. Ich muss das gesamte fertige Programm neu, also zusammenbinden. Ja, und dann ruft er den Linker einmal neu auf und bindet die ganzen Object-Files neu zusammen. Und das kann man über so bestimmte Regeln, da muss man die Syntax für kennen, in so einen Make-File reinschreiben. Das ist dann schon ganz interessant. Ist aber, glaube ich, außerhalb der Unix-Welt, also ich weiß nicht, unter Windows wird dieses GNU-Make-System nicht verwendet, oder? Das macht da niemand. Wie machen Sie das, wenn Sie mit Eclipse irgendwie ein großes Programmierprojekt haben, was aus ganz vielen Dateien besteht? Wie legen Sie da die Regeln fest, wann was neu übersetzt werden muss und wie das zusammengebaut wird? Da haben Sie sowas ja auch. Also von der Logik her, ja.
Also ich mache es so für jede Klasse in eigene Datei.
Aber wenn Sie nachher ein irgendwie Executable haben wollen, was Sie, also was weiß ich, eine Exe-Datei oder sowas, wo alles drin ist, oder erzeugt man sowas nicht? Sie machen nur Java-Programme, oder?
C-Sharp,
ja,
stimmt.
Ja.
Das mit diesem Visual Studio, das
ja.
Hängt auch schon alles von alleine. Also man sich gar nicht darum kümmern, wie das zusammengebunden wird oder so.
Ja. Und, aber kriegen Sie nicht am Ende eine Exe-Datei dann raus?
Also,
doch.
Da muss man sich nicht drum kümmern. Also man legt dann einfach ein neues Projekt an.
Okay,
das
okay, dann.
Bei Dateien und dann
ja.
Guckt man auf
Kontrolle. Okay, also dann macht er das offenbar im Hintergrund alles selber, weil der muss ja, das, also die Entwicklungsumgebung muss ja dann wissen, was zu tun ist, um die Exe-Dateien neu zu bauen. Und also mit den Makefiles, ich vermute, dass Sie dann sowas Ähnliches wie ein Makefile haben, nur dass es automatisch erstellt wird, wenn Sie mit Ihrem Projekt irgendwas machen und das nie zu sehen kriegen. Und in der Unix-Welt kriegen Sie die Dinger halt normal nicht automatisch erstellt, also jedenfalls nicht bei C-Programmen und müssen die dann von Hand machen. Ja, also dazu bereite ich Ihnen was vor. Okay, gibt es zu der Übung noch Fragen? Ja. Also, ja, ich bin, wo sind wir hier? Wir ändern den Modus. Also mit diesem und nicht 0777. In dem Modus, da steht mehr drin als nur die Zugriffsrechte. Ja. Da steht im Prinzip auch irgendwas über besondere Dateien und so weiter drin. Also links von diesen drei Siebenern können noch andere Sachen stehen. Und die sollen hier nicht angefasst werden. Deswegen, es passiert Folgendes. Sie haben... Die 7 ist ja 4, 2, 1. Ne? Also jede 7 ist eine Dreiergruppe von 1er-Bits. Und wenn Sie die sich alle hinschreiben ja, und das jetzt negieren mit der Tilde, vielleicht ist sie nicht erkennbar, vor der 0777 ist eine Tilde. Ja? Dann kommt ja daraus 000 irgendwas. So, und wenn wir das Ganze jetzt verunden mit was auch immer in Mode drin steht. Ja? Mode ist irgendwas, das ist länger. Das geht nach links noch weiter. Das heißt, da stehen irgendwelche Sachen drin. Ja? Und ab dieser Stelle steht der alte Modus drin. Also meinetwegen RW kein X. Ja? RW kein X und RW kein X. So. Und was jetzt hier passiert, ist einfach mit diesem und nicht 0777 wird dieser ganze Teil genullt, aber ohne das, was da links steht, kaputt zu machen, was vielleicht erhaltenswert ist. Ja. Und dann wird mit in dem letzten Schritt hier mit oder Mode wird der gewünschte Mode praktisch hinten wieder dran geschrieben. Ja. Das ist nur für den Fall, dass Sie da irgendwas drinstehen haben. Manchmal steht da auch einfach nichts. Es kann auch sein, dass links von diesen 9 Bits einfach nur Nullen stehen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie die Kennzeichnung für Regular File ist. Da müsste man mal schauen. Es gab irgendwo dieses SIFREG-File oder sowas. Das heißt, an irgendeiner Stelle steht wahrscheinlich nochmal eine 1, um einfach zu sagen, ich bin eine normale Datei. Und die wollen wir nicht kaputt machen, weil wenn Sie das nachher zurückkopieren, dann könnten Sie auch versuchen, den Modus wieder mit Change Mode zu setzen und dann würden Sie eventuell da was kaputt machen. Sonst noch Fragen? Dann machen wir jetzt eine Pause, bevor der nächste Folienblock kommt und nach dem Folienblock gibt es dann die nächste Übung.